Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und weil ja bald Bundestagswahl ist, werde ich in den nächsten Wochen auch ein paar Politiker bei Entscheidertreffen Heider zu Gast haben. Christian Lindner hat schon zugesagt, Jens Spahn wird auf jeden Fall auch kommen. An anderen bin ich dran. Heute geht's los mit einem Mann, der immer was zu sagen hat und dem ich sehr, sehr gerne zuhöre. Ich freue mich sehr auf Cem Özdemir. Viel Spaß. Wir haben schon mal mit verteilten Rollen uns getroffen. Das war sehr, sehr lustig. Und heute ist jeder, der ist, Cem Özdemir ist da.
Freut mich sehr, Heider.
Freundlich herzlich willkommen. Ich habe mich gefragt vorhin, wenn das damals doch gut gegangen wäre vor 4 Jahren mit der Jamaika-Koalition, wenn also Christian Lindner nicht gesagt hätte, es ist besser nicht zu regieren als schlecht zu regieren, würde ich dann hier mit dem Außenminister eigentlich sitzen?
Das weiß ich nicht, aber es hätte gute Chancen gegeben, dass ich dem Kabinett angehört hätte. Aber gut, hätte Fahrradkette, Herr Lindner wollte damals nicht regieren, jetzt will er unbedingt regieren. In derselben Konstellation ja, interessanterweise.
Völlig verrückt.
Mit stärkeren Grünen, mit deutlich mehr Klimaschutz, ohne das würden wir es nicht machen. Also wo die Logik darin ist, weniger zu bekommen, dann zu regieren und beim letzten Mal mehr zu bekommen und nicht zu regieren, das muss Herr Lindner mit sich, mit seiner Partei und seinen Wählern ausmachen. Da gilt das Peilprinzip, Probleme anderer Leute. Ich kann mich nur um meine Probleme kümmern. Wir wollen dieses Land regieren und empfinden es nicht als Beleidigung, Deutschland regieren zu dürfen, sondern im Gegenteil als ein Privileg.
Nicht den Lindner jetzt schon, Sie brauchen den ja so, irgendwie brauchen Sie den ja, ne? Nicht die FDP jetzt vergrätzen.
Wie bitte?
Sie brauchen den Lindner ja irgendwie.
Ich weiß nicht, ob wir ihn brauchen, das entscheiden am Ende ja die Wählerinnen und Wähler. Erstmal brauchen wir ein starkes Wahlergebnis und da können wir jetzt ja noch einiges tun in den letzten 6 Wochen. Jetzt geht es endlich ja auch um wirklich wichtige Fragen. Welche Rolle spielt der Klimaschutz in Deutschland? Kriegt man das hin, Industrie, Wirtschaft und Klimaschutz zusammenzubringen? Ich glaube, da bringen wir gute Voraussetzungen mit. Ich komme aus Baden-Württemberg, da sind wir führende Kraft, machen das sehr erfolgreich mit unserer Wirtschaft gemeinsam, die wir klimafreundlich aufstellen. Und die Frage ist, machen wir das künftig deutschlandweit als Erfolgsgeschichte? Oder machen wir weiter wie Olaf Scholz, wie Armin Laschet, wie Christian Lindner, dass wir das Haar in der Suppe suchen, warum man später weniger Klimaschutz machen soll. Und darum geht's jetzt. Und das andere große Thema, wir haben die schrecklichen Bilder aus Afghanistan gesehen, ist das Thema, welche Rolle spielt die liberale Demokratie künftig bei uns anderswo und welche Rolle spielen autoritäre, extreme Regime? Davon haben wir jede Menge in der Welt und um diese Fragen geht's.
Was mich interessiert bei einem Politiker, wenn man Redakteur ist, dann träumt man immer davon, vielleicht mal Ressortleiter zu sein oder Chefredakteur. Als Politiker ist das große Ziel, einmal Minister zu sein oder Ministerpräsident oder Kanzler, es werden zu wenige, aber ist das so ein, also wünscht man sich das dann schon?
Nicht Straßenpräsident. Na klar, ich meine, das ist ja auch eine Ehre und eine Auszeichnung, wenn man das Land führen darf, also so sehe ich es zumindest. Andererseits, schauen Sie, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, sogenannte Gastarbeiter, die in den 60ern nach Deutschland gekommen sind, deren Kind heute Mitglied in einem Verfassungsorgan ist im Deutschen Bundestag. Ich durfte schon mal über die Geschicke dieses Landes mitverhandeln beim letzten Mal. Immerhin sagt keiner, ich hätte es versaubeutelt, jemand anders wollte damals nicht regieren, uns lag es nicht. Ich war 10 Jahre Vorsitzender einer deutschen Partei, die in 10, 11 Landesregierungen mitregiert. Also da blicke ich auch ein bisschen mit Ehrfurcht, Stolz und Demut zurück und bin gespannt auf alles das, was jetzt noch kommt.
Wir sind alle gespannt, weil diese Bundestagswahl ja so ist, wie wir sie alle nicht kennen, weil es ist nicht ausgeschlossen, was heißt es ist nicht ausgeschlossen, es ist wahrscheinlich, dass jemand, der wie Olaf Scholz sagt, knapp über 20% hat, Kanzler oder Kanzlerin wird. Das hat es noch nicht gegeben. Was heißt das für den Ausstehenden, für den Rest des Wahlkampfes, wenn es so knapp ist? Worauf kommt es jetzt an? Kommt es tatsächlich jetzt vor allen Dingen auf die Kandidaten an, weil das so ein Dreikampf ist? Kommt es auf die Themen an? Was müssen die Grünen jetzt machen, um tatsächlich am Ende dann vielleicht ja sogar, auch das ist nicht ausgeschlossen, die Grünen könnten auch stärkste Partei werden. Dazu braucht man vielleicht nur 25-26%.
Ja, es ist so offen wie selten bei der Bundestagswahl, weil die traditionelle Bindekraft der Partei nicht mehr so groß ist. Wir haben es bei den letzten Wahlen gesehen, dass es dramatische Bewegungen nach oben, nach unten geben kann, bei allen Parteien, bei uns in den letzten Jahren sehr stark nach oben. Das Zweite ist, es ist auch eine Wahl, wo die amtierende Kanzlerin nicht nochmal antritt, also mit quasi komplett neuem Personal auf allen Seiten mehr oder weniger. Dann kommt dazu, man merkt bei der Union, der Kanzlerkandidat hat sichtbar Schwierigkeiten, was die Beliebtheitswerte angeht, auch in den eigenen Reihen. Bei der SPD ist es so, die SPD hat einen Kanzlerkandidaten, der auch seine Probleme hat, die man in Hamburg ja kennt, Warburg, aber auch jetzt Wirecard im Bund. Aber das sind alles so Dinge, weiß man nicht mehr so richtig, wie war das nochmal genau. Da ist irgendwie ein bisschen Geld verloren gegangen, ein paar Milliarden.
Es gibt auch viele, man könnte jetzt zur Verteidigung von Olaf Scholz sagen, es gibt auch viele tolle Sachen. Ne? Also erinnern wir uns daran, als Olaf Scholz hier anfing und sagte, ich mache jetzt die Kita-Plätze kostenlos, ich führe die Ganztagsschulen in Hamburg ein und ich baue jedes Jahr 10.000 Wohnungen. Und viele Politiker erzählen das vor der Wahl und er hat es getan. Inzwischen ist Hamburg mit wahrscheinlich die familienfreundlichste Stadt Deutschlands. Also die anderen Sachen kommen dazu. Gut, sie hätten noch
Koalitionspartner haben aber auch ein bisschen
mitgeholfen. Ja, natürlich.
Sie hätten noch vergessen.
Sie hätten noch G20.
Aber jedenfalls, genau. Also bei ihm ist es so, er muss seine Partei verstecken hinter sich, weil die jetzt nicht die allerbeliebteste ist und so tun, als ob man, wenn man die SPD wählt, Olaf Scholz bekommt und die Partei nicht mit. Und bei uns ist es interessanterweise so, dass eigentlich fast alle in der Gesellschaft sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz.
Genau.
Die Bilder der Flutkatastrophe haben das gezeigt, die Brände an der Mittelmeerküste verdeutlichen das, wir müssen dringend in die Puschen kommen beim Klimaschutz und jetzt muss man halt die restliche Zeit nutzen, um klarzumachen, wer mehr Klimaschutz will, muss das Kreuz
das ist ja, Bündnis 90 genau, das ist ja das, machen. Das ich so interessant finde, egal mit welchen Leuten ich darüber spreche, es gibt ja eine hohe Sympathie in allen Bereichen für die Grünen und alle sagen, die haben dieses Hauptthema rechtzeitig erkannt, viel früher als alle anderen, was heißt rechtzeitig, vor 20, 30 Jahren erkannt und die stehen dafür und das ist das Thema. Und trotzdem sind so viele, die sagen, ja, aber nee, aber nicht, so nicht. Also das ist für mich, ich hätte jetzt gedacht, angesichts der Lage, in der wir uns befinden, mit dem, was dann noch passiert ist in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dass so ein Fukushima-Moment für die Grünen ist. Aber tatsächlich, was hält die Leute davon ab, jetzt Grüne zu wählen? Es gibt ja eigentlich keinen vernünftigen Grund, also ist es dann doch die falsche Kandidatin?
Also erstmal wünscht man sich nicht recht zu behalten, nicht bei so einem Thema wie Klimaschutz. Ich wünschte, wir hätten mit unseren Prognosen Unrecht gehabt und wir hätten noch viel länger Zeit, um umzusteuern. Leider ist es so, dass selbst wir eigentlich eher noch zu vorsichtig waren mit dem, was wir gesagt haben angesichts der ganzen Dramatik. Wir reden heute über die Kipppunkte, wo es dann irgendwann mal irreversibel wird, weil es sich dann selbst beschleunigt. Das heißt, die ganze Dramatik, die sieht man jetzt. Insofern ist wirklich höchste Eile geboten, bei uns, aber auch im Rest der Welt, denn alleine werden wir es nicht schaffen. Und jetzt schauen einfach viele gerade auf Deutschland. Mhm. Und da haben wir jetzt gerade eine Politikergarde, die sagt, ja, wir wollen schon Klimaschutz. Ich glaube, den Willen zum Klimaschutz, den würde ich weder Armin Laschet absprechen, noch Olaf Scholz, noch Christian Lindner. Aber die Fähigkeit, das Entscheidende zu tun, den Mut zu haben, zu sagen, dann, wenn harte Lobbyinteressen dagegen stehen, dann, wenn andere sagen, warten wir noch ein paar Jahre oder machen wir nur die Hälfte, zu sagen, nein, jetzt muss Klimaschutz betrieben werden, da fehlt's. Und das hat Annalena Baerbock, das haben die Grünen und das ist der entscheidende Unterschied. Und was jetzt die ganzen Nicklichkeiten angeht, klar, die kann man sich jetzt gegenseitig aufzählen, hier eine Buchquelle, beim anderen eine Prüfungsfragen von die er verloren hat und dann aus der Fantasie rekonstruiert hat, bei wieder jemand anders Bankenskandal. Das kann man sich gegenseitig um die Ohren schlagen. Man kann aber auch, und das versuche ich in diesem Wahlkampf und versuchen wir, über die Themen reden, um die es jetzt geht. Mhm. Es geht um die Welt, in der meine Kinder aufwachsen, deren Kindeskinder mal aufwachsen. Wird es eine sein, die noch lebenswert ist? Oder wird es eine sein, wo unsere Kindeskinder uns eines Tages verfluchen
und alle, sagen, alle,
weil genau. Ihr Vollidioten, ihr habt alles gehabt, ihr habt die Technologie, ihr habt das Wissen, ihr habt die Hochschulen, ihr habt tollen Mittelstand, die wollen, die können Klimaschutz, aber ihr habt Andreas Scheuer als Verkehrsminister, ihr habt eine Frau Karliczek als Wissenschaftsministerin. Ihr habt Leute, die eben lieber anderes machen, wie Olaf Scholz, die sagen, CO2-Preis ist nicht so wichtig. Ist das unsere Zukunft oder ist die Zukunft Klimaschutz und Wirtschaft zusammen? Ich stehe für Letzteres, wir stehen für Letzteres und jetzt haben alle die Wahl.
Umso erstaunlicher ist es doch, dass die Grünen nicht noch stärker sind. Also wir reden davon, wie gesagt, das ist das wichtigste Thema. Es ist das Thema, dass man sich, mir geht es ja genau wie Ihnen, dass man dann sich nicht in 15 Jahren von seinen Kindern fragen lassen will, was hast du damals eigentlich gemacht? Und dann kannst du nicht sagen, ich war gut auf Instagram unterwegs, aber ich habe mir auch einen super neuen, tollen Diesel gekauft oder so, sondern die wollen ja Antworten haben. So, warum sind die Grünen dann nicht einfach stärkste Fraktion? Woran liegt das? Was ist das Problem? Weil das Problem kann ja auch nicht sein, dass Frau Baerbock jetzt abgeschrieben oder nicht abgeschrieben hat. Egal. Warum funktioniert es trotzdem nicht so, wie es diesem Thema gerecht wäre? Da muss ja auch ein Fehler, muss ja falsch laufen bei den Grünen.
Ja klar, ist nicht alles richtig gelaufen, sonst hätten wir jetzt die Debatten nicht, aber schauen Sie, die Wahl kommt ja erst noch, die war ja jetzt noch nicht, die kommt erst im September und jetzt beginnt der Wahlkampf richtig und überall, wo wir sind, sind die Marktplätze gerade voll, das Interesse ist groß, die Leute merken jetzt, worum es geht, die Bilder aus dem Sommer haben nochmal allen vor Augen geführt, wie ernst die Lage ist und ich beginne meine Veranstaltung immer damit, dass ich sage, ich trete nicht an, um Ihnen zu sagen, wenn Sie uns wählen, gibt es keine Klimakrise, die Klimakrise gibt es so oder so. Wenn Sie uns wählen, werden wir alles dafür tun, dass die Klimakrise halbwegs beherrschbar ist und nicht völlig außer Kontrolle gerät. Das ist der Unterschied. Der Unterschied bei den anderen ist, die haben sich mehr oder weniger abgefunden damit und sagen, wir machen auch ein bisschen Klimaschutz. Das reicht aber angesichts der Dramatik nicht. Wir müssen jetzt wirklich alle Hebel in Bewegung setzen. Wir haben eine Chance mit Joe Biden, einen starken Partner in den USA, der gerne mit Deutschland, mit Europa vorangehen wird. Selbst mit so schwierigen Regimen wie China, mit denen wir uns in Menschenrechtsfragen zu Recht heftig streiten, müssen wir sagen, lasst uns wenigstens beim Klimaschutz zusammenarbeiten. Und das würde ich gerne machen, dass Deutschland vorne mit dabei ist, mit allen Partnern guten Willens und sagt, lasst uns jetzt schauen, dass wir moderne Technologien nutzen für Klimaschutz. Und die gute Nachricht ist, wenn man das überhaupt sagen kann, wir wären ja ein Hauptprofiteur unserer Wirtschaft, denn wir stellen Gott sei Dank viele der Produkte her. Denken Sie an die Windräder, denken Sie an die Photovoltaik, denken Sie aber auch an moderne Mobilitätskonzepte, die man brauchen wird für den Klimaschutz. Insofern spricht alles nur dafür, außer die Trägheit der Kollegen in der Politik. Und es ist übrigens auch nicht mehr die Wirtschaft. Ich habe ja vorher gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich war vor kurzem bei unserem starken Autohersteller, beim Daimler. Ich habe enge Kontakte zu Porsche. Audi produziert ja auch in Baden-Württemberg. Wenn ich mit all denen rede, dann sagen die, wir können das. Ja, wir haben ein paar Jahre verschlafen, aber jetzt haben wir den Schalter kräftig umgelegt. Wir wollen andere Autos herstellen, die planetaren Grenzen berücksichtigen, die auf Klimaschutz setzen. Was wir jetzt brauchen, ist ein Partner in der Politik, der CO2 einen Preis gibt. Unser Hauptproblem heute ist, wie schützen wir die Modernisierer in der deutschen Wirtschaft vor ihren falschen Freunden in der Politik?
Und ist nicht auch ein Hauptproblem, dass viele so tun, als ob die Klimakrise eine große Chance ist, Sie sagen es auch, eine große Chance ist für die deutsche Wirtschaft und so. Erstmal ist die Klimakrise, der Klimawandel eine gigantische Bedrohung. Und da muss man doch mal ehrlich sein und sagen, pass mal auf Leute, so wie wir jetzt leben, werden wir künftig nicht mehr leben können. Und wir können nicht von anderen verlangen, nicht auf unser Niveau kommen zu wollen, sondern wir müssen uns annähern. Das heißt, wir werden viele Sachen, die wir jetzt machen, da kann man jetzt lange drüber nachreden. Ich meine, damals haben alle gelacht über den Veggie Day. Wir haben damals auch noch in unserem letzten Podcast einen Witz darüber gemacht, ja. Aber ja, letztendlich geht's nicht darum, einmal die Woche kein Fleisch zu essen, sondern um viel mehr. Muss man den Leuten nicht auch ganz klar sagen, also erstmal ist das eine richtig fette Bedrohung und wir werden uns von vielen Dingen, die wir lieb gewonnen haben, verabschieden müssen. Das ist keine schöne Aussicht für die
Zukunft. Absolut, also völlig korrekt, wobei Wir werden den Planeten auch nicht retten dadurch, dass sie einmal für Schnitzel verzichten Nein. und nicht einmal weniger
Sag fliegen. Sag ich ja, ein Tag, werden wir ein Tag nicht reicht retten. Nicht, genau.
Aber wir werden dafür sorgen müssen, dass wir eine andere Landwirtschaft haben, die planetaren Grenzen berücksichtigt, dass die Futtermittel nicht mehr aus Südamerika kommen, wo Regenwälder abgeholzt werden. Wir werden es dadurch ändern, indem wir künftig beispielsweise im Flugverkehr, die Leute werden ja trotzdem in den Urlaub fliegen wollen. Das kann man ihnen auch nicht verdenken. Meine Frau hat Verwandtschaft in Südamerika, da kommt sie mit dem Fahrrad nicht so gut hin. Also werden die Leute auch künftig fliegen müssen. Aber wir müssen das anders machen. Wir müssen das so machen, dass es eben nicht mit Kerosin ist, sondern synthetische Kraftstoffe. Die Bundesregierung will 2% beimischen bis 2030. Wir wollen 10% beimischen. Da müssen wir besser werden. Und da, wo wir zum Beispiel Fliegen ersetzen können, innerdeutsch, bei Kurzstrecken, indem wir die Bahn schneller ausbauen, besser ausbauen, pünktlich, sauber, bezahlbar, müssen wir gute Angebote machen. Also Zug um Zug, weniger Flug, wie ich das nenne. Und solche Angebote brauchen wir. Ich will nicht mit Verboten arbeiten. Ich will eine Politik, das ermöglicht,
aber das die ist, den Leuten ich weiß, dass sie, das, ich kann mir vorstellen, dass sie das nicht wollen, weil die Grünen immer dieses Image der Verbotspartei haben. Aber ist das?
Ja, weil es auch in der Sache falsch ist. Ja, das ist immer der Versuch der Konkurrenz, das zu karikieren, damit sie ihr Nichthandeln dadurch rechtfertigen können. Umgekehrt wird ein Schuh draus.
Und umgekehrt
ist es ja so. Die Politik hat es in der Hand. Ja. Schauen Sie, 5400 Kilometer Eisenbahnstrecken haben SPD und CDU, CSU von 94 bis heute stillgelegt. Das ist eine systematische Benachteiligung des ländlichen Raumes. Wenn da häufig nur noch der Schulbus fährt und in den Schulferien nichts fährt, dann ist es ein Zwang für die Leute, das Auto zu benutzen. Nicht wir verbieten den Leuten das Auto, sondern ich gebe den Leuten die Möglichkeit, dass sie entscheiden, ob sie das Auto nehmen, den Bus nehmen oder den Zug nehmen, indem ich endlich eine Politik mache, die Stadt und Land gleichberechtigt vorankommen lässt. Also ich brauche dafür gar keine Verbote, sondern ich brauche eine Politik, wo die Politik endlich ihren Job macht. Eine exzellente Infrastruktur, die der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt angemessen ist. Im Grunde ist Klimaschutz gleichzeitig auch ein Modernisierungsprogramm.
Aber ich finde das mit den Verboten gar nicht so schlimm, weil alle die schreien, die Grünen sind die Verbotspartei, das sind die, die in der Pandemie vor allen Dingen mit Verboten gehandelt haben. Und irgendwann musst du wahrscheinlich den Leuten einfach mal sagen, also zu ihrem eigenen Schutz, das geht nicht mehr. Also vielleicht muss man einfach mal sagen, jetzt verbieten wir innerdeutsche
Flüge,
warum nicht? Verbietest du sie?
Manche sagen, muss man auch verbieten. Irgendwann gab es die Erkenntnis, dass man mit dem Sicherheitsgut besser fährt wie ohne Sicherheitsgut. So, genau. Erinnern Sie sich an die Debatten. Viele haben gesagt, was, das ist doch total gefährlich. Genau. Im Unfall habe ich dann einen Gurt und kriege ihn nicht los. Ähnliches gilt für viele andere Fragen. Denken Sie an den Katalysator. Wie lange hat das in Deutschland gedauert?
Ja, die ganzen Geschichten mit Rauchen und Nichtrauchen.
Muss manchmal auch Entscheidungen treffen. Dazu gehört zum Beispiel für uns das Thema fossiler Verbrenner. Der hat ein Enddatum. Genau. Aus dem müssen wir raus. Und die Technologie, um den zu ersetzen, die gibt's ja Gott sei Dank bereits.
Ist 2030, ist das für Sie schnell genug?
Ach, schauen Sie, als wir 2030 das erste Mal gesagt haben, sind doch alle wie die Hähnen über uns hergefallen. Ja. Heute sagt Herr Söder 2035, die EU-Kommission sagt 2035, viele EU-Staaten, viele Städte sagen sogar noch früher. Die Automobilindustrie, ich nenne wieder unseren Hersteller in Baden-Württemberg, Daimler, man höre und staune und sagt, wir wären sogar schon früher aussteigen.
Es gibt Unternehmen wie Volvo, da kriegen sie quasi die stellen gar keine Verbrenner mehr her. Die stellen nur noch
absolut.
Das ist doch Hybrid. Wie
immer so. Genau. Wenn der Tanker erstmal die Richtung ändert, da geht's viel schneller als man denkt. Selbst das andere kontroverse Thema, wofür die Grünen früher immer geprügelt wurden, Tempolimit. Heute sagt eine Mehrheit der Deutschen, wir wollen auf den Autobahnen eine Höchstgeschwindigkeit, weil es einfach ein Gebot der Vernunft ist, weniger schwere Unfälle, CO2-Einsparung, kostet nichts, also niedrig hängende Früchte. Und auch da die Automobilindustrie motzt zwar noch ein bisschen, aber sagt selber hinter vorgehaltener Hand, wenn die Autos erstmal zunehmend automatisiert fahren, elektrisch fahren, macht natürlich ein Tempolimit Sinn, weil es gar nicht anders geht. Also das kommt so oder so. Und das ist oft so bei den grünen Ideen. Wir sagen die Dinge, am Anfang gibt's Prügel und am Ende kommen sie. Oft leider zu spät und zu wenig.
Und so wie Sie es aber beschreiben, hilft es jetzt auch nicht aus Ihrer Sicht, wenn die Grünen, also die Vorstellung, dass die Grünen nicht an einer Regierung beteiligt sind, ich sehe quasi keine Variante, in der das geht. Aktuell.
Naja, das würde ich nicht sagen. Das besteht ja auch die Option, dass die jetzige Stillstandskoalition aus CDU, CSU und SPD.
Gut, aber das ist rein, das
macht ja um den Auspuffliberalismus der FDP. Nochmal 4 Jahre uns
weiter. Aber glauben wir, ist ja unrealistisch, oder? Wirklich unrealistisch.
Na ja, schauen Sie sich Sachsen-Anhalt an, da gibt's genau diese Koalition jetzt. Also das kann schon passieren, wenn man nicht aufpasst. Ich meine, schauen Sie, wir haben ja gefühlt die Wahrnehmung, wir sind eines der modernsten Länder der Welt. Corona hat uns gezeigt, das Faxgerät ist quasi zum Symbol des deutschen Umgangs mit der Pandemie geworden. Der gelbe Impfpass im Osten, der rote Impfpass. Während anderswo schon längst mit digitalen Impfpässen gearbeitet wurde, während anderswo schon längst entdeckt wurde, dass man Dienstleistungen auch digital machen muss, nicht mehr mit Faxgeräten machen muss. Und wir merken jetzt langsam, wie sehr wir die letzten Jahre verschlafen haben im Fortschritt. Und da brauchen wir dringend einen Turbogang. Und das traue ich ehrlich gesagt der politischen Konkurrenz nicht zu.
Also geht es
an diese Bräsigkeit gewöhnt auf dem Ausruhen der Erfolge von gestern. Das ist noch nie gut gegangen. Nehmen Sie das Unternehmen Nokia, war mal Weltmarktführer bei Mobiltelefon. Da kam das Smartphone. Es gab sogar im Unternehmen welche, die gesagt haben, hey Boss, wir müssen da aufpassen. Mhm. Wir haben da selber auch eigene Konzepte entwickelt. Was sagt der Boss? Ach komm, das Smartphone wird sich nie durchsetzen. Wir haben hier ein erfolgreiches Modell. Das ist der Vorschlag, den die Konkurrenz macht.
Und wenn man sich dann, wenn man sich dann die Regierung anguckt, muss man sagen, da ist dann viel versäumt worden. Mein Lieblingsbeispiel ist Rügenwalder, die Rügenwalder Mühle, die, glaube ich, vor 5, 6 Jahren mal gesagt hat, in der Rügenwalder Mühle haben gesagt, das mit dem Fleischkonsum, das wird nicht so gehen. Und dann haben sie nebenbei, neben dem, ich sage Schlachthaus ist ja, aber da wo das Fleisch war, haben sie halt eine Linie ausgebaut für vegetarische Produkte. Hm. Heute machen diese vegetarischen Produkte die Hälfte des Umsatzes von der Rügenwalder Mühle, der Inbegriff, also man kann sich von selbst erneuern.
Absolut.
Das ist in den vergangenen Jahren nicht passiert. Robin Alexander war neulich in diesem Podcast. Wer ihn nicht gehört hat, unbedingt an, ein toller Podcast, er hat auch ein tolles Buch geschrieben über
den. Ich habe sein Buch besprochen.
Über den, sehen Sie?
Ganz tolles
ein Buch. Tolles
ich habe mich neulich mit ihm getroffen. Das ist wirklich ein Klassejournalist.
Ein Klassejournalist.
Manchmal erschreckend gut, wenn man liest, wie viel Detailwissen der hat über die Konflikte innerhalb der Union.
Das ist manchmal erschreckend, aber auch ein Mann klarer Worte. Können wir auch noch darüber sprechen. Er findet ja, dass die Grünen, interessiert mich Ihre Meinung gleich, aber komme ich gleich zu, einen Vorteil bei Journalisten haben, frage ich Sie gleich. Aber erste Frage, er sagte, wie wird es denn bei der Wahl sein, bei der Bundestagswahl? Da werden die meisten Menschen dann kurz vor der Wahl feststellen, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Das ist ja so, Angela Merkel tritt nicht mehr an. Und dann hat er gesagt, ich zitiere Robin Alexander, liebe Grüße, liebe Robin, hat er gesagt, dann wird Armin Laschet sagen, ich bin wie Sie in der CDU. Und Annalena Baerbock wird sagen, ich bin auch eine Frau. Und Olaf Scholz wird sagen, und ich war ihr Vizekanzler. So. Also, was Robin Alexander damit sagen will, er sieht dann das Plus bei Olaf Scholz. Wenn die Leute feststellen, Angela Merkel ist nicht mehr da. Hm. Und sagen, eigentlich würden wir die noch gern wählen. Dann nehmen wir doch den, der ihr am nächsten ist und der das auch schon mal gemacht hat und gekonnt hat. Hat er recht?
Das weiß ich nicht. Also ich schätze ihn sehr und seine Meinung, aber schauen Sie, 2005 war es auch so, dass man nach Gerhard Schröder, der eine Zeit lang extreme Beliebtheitswerte hat, auch was anders wollte, einen anderen Stil wollte, nicht mehr das Polternde. Und gerade in der Frühphase von Angela Merkel gab es eine hohe Wertschätzung für ihre Ruhe, dafür, dass sie Dinge abgewogen hat, nicht immer die Erste auf dem Markt war, lautschreierisch. So, und denken Sie an die Zeit, wie das nach Helmut Kohl war. Da wollte man auch dringend mal einen anderen Stil. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die Leute jetzt auch sagen, nach Angela Merkel bei aller Wertschätzung für das Gute, was sie geleistet hat für unser Land, dass es jetzt auch mal Zeit ist, nicht Angela Merkel zu verlängern, sondern jetzt einen Aufbruch zu machen. Zur Bilanz Angela Merkels gehört tatsächlich, dass wir ein hohes Ansehen in der Welt haben, aber zur Bilanz gehört ehrlicherweise eben auch, das habe ich vorher gesagt, dramatische Versäumnisse in der Digitalisierung. Ich meine, schauen Sie, ich habe 2 Kinder, ich habe in der Pandemie mitgekriegt, wie unsere Schulen ausgestattet sind. Das ist abenteuerlich, das ist Entwicklungshilfeniveau, was wir hier in Deutschland zum Teil bei der Digitalisierung unserer Schulen haben. Das ist doch alles nicht verboten. Elektrifizierte Eisenbahn, die Schweiz hat 100%, wir kommen noch nicht mal auf 60%. Das ist doch alles peinlich für unser Land. Und das gehört leider auch zur Bilanz von Angela Merkel. Die Politik der ruhigen Hand hat eben auch den Nachteil, dass man manchmal Dinge verschläft.
Wir werden sehen, wer von den dreien. Interessant ist ja, dass so richtig kein Kandidat zündet. Ne? Dass man wahrscheinlich, wenn man die Leute fragen würde, oder vielleicht tun das einige auch, wer wäre euer Lieblingskandidat, dann würden immer noch alle sagen Markus Söder. Es ist keiner dabei, der die Leute gerade fesselt. Ist ja auch eine Chance vielleicht, um mit Themen durchzukommen. Wir kommen gleich noch zu den Themen. Mhm. Was Robin Alexander auch gesagt hat, hatten die Grünen es leichter im Zusammenhang mit Journalisten? Robin Alexander sagte, die mussten gar nichts machen. Robert Habeck war auf dem Titel vor 3, 4 Jahren, dann schon der nächste Kanzler. Annalena Baerbock, die unbesiegbare, ich weiß keine, während noch bei Armin Laschet Spiegeltitel, wie kann der das nicht oder sonst was. Haben Sie das Gefühl, dass bestimmte Journalisten Sie als Grüne besser behandeln?
Also schauen Sie, jetzt gibt's ja manchmal den Vorwurf, wir würden härter behandelt werden. Ich teile das nicht und finde, das ist auch nicht die Aufgabe der Politik, Journalismus zu benoten und zu bewerten. Das finde ich einfach unangemessen. Sondern ich bin ein Verteidiger der freien Presse und zur freien Presse gehört, dass die freie Presse einen loben darf und die freie Presse darf einem auch gelegentlich eins überbraten. Gerade
also es war
eins übergebraten und auch das muss man aushalten. Das ist, ich würde es immer verteidigen, dass sie mir gerne eine überbraten dürfen. Das ist ihr Recht und das Gute ist, in Deutschland dürfen sie das, in anderen Ländern werden sie dafür eingesperrt. Genauso übrigens Politiker, die ihre Regierung kritisieren. Wir sollten das wertschätzen, dass wir in Deutschland in einem Land leben, wo wir eine unabhängige Presse haben. Wir sollten das wertschätzen, dass wir eine Vielfalt an Meinungen haben. Das Medium von Robin Alexander fasst die Grünen gerne etwas härter an, regelmäßig. Andere machen es vielleicht auf eine andere Art und Weise.
Und das der öffentlich-rechtliche, so, also Robin Alexander sagt vor allem, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Nähe zu den Grünen. Empfinden Sie das so?
Ach, das weiß ich nicht. Das ist auch so ein beliebtes Klischee, das vor allem von rechts außen ein bisschen genährt wird.
Genau.
Mir fällt auf, dass überall da, wo die Populisten Einfluss gewinnen, sie erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerne zerschlagen. Warum machen sie das? Weil sie fürchten das. Sie fürchten Journalisten, die gucken, sind die korrupt. Sie fürchten Politiker, die gucken, haben die Einfluss von Herrn Putin, von Herrn Erdogan, von anderen Despoten. Sie fürchten Journalisten, die gucken, was machen die da eigentlich hinter ihren verschlossenen Türen. Das wollen sie nicht. Mhm. Deshalb das Erste, was überall autoritäre Herrscher, autoritäre Parteien, Rechtsradikale, Rechte machen, so wie AfD, und ihre Freunde weltweit, ist immer, freie Presse muss bekämpft werden. Das sehen Sie an den Regierungen in Ungarn, das sehen Sie an der Regierung in Polen, das sehen Sie an der Regierung in der Türkei, das haben Sie bei Trump gesehen. Da will ich nicht hin. Ich bin stolz darauf, dass wir in Deutschland leben, dass ich meine Meinung sagen kann. Ich muss dafür allerdings auch den Kopf hinhalten. Mhm. Bei öffentlichen Auftritten brauche ich Polizeischutz dafür. Das gehört dazu.
Ist
meine
so?
Mitarbeiter, ja, meine Mitarbeiter sagen dann immer, wenn ich drohe, wehleidig zu werden, Augen auf bei der Berufswahl. Ja.
Aber Sie brauchen wir öffentlich immer noch? Oder jetzt wieder?
Ja, ich habe viele Fans in Anführungszeichen bei deutschen Rechtsradikalen, bei türkischen Nationalisten, bei Islamisten.
Stimmt, und so von allen Seiten, ne? Das ist
viel Feind, viel leer.
Interessant ist bei dieser Bundestagswahl, wir erinnern uns 4 Jahre zurück, da haben wir sehr viel über die AfD gesprochen. Interessanterweise, wir wissen nicht, wie das jetzt in der Folge der Vorkommnisse in Afghanistan ist, interessanterweise spielt die AfD gar keine Rolle. Also es ist kein Thema, die AfD. Und das, obwohl, ich würde gar nicht über die AfD sprechen, aber thematisch, obwohl die Frage der Migrationspolitik, die ist jetzt so ein bisschen im Schatten der Klima, aber da kommt ja auch ein großer Thema auf uns zu. Ich hatte neulich Detlef Scheele, den Chef der Bundesanstalt für Arbeit hier, der da mal ausgerechnet hat, dass, um auch nur ansatzweise dieses Land am Laufen zu halten, wie viele Menschen wir jedes Jahr hier rein, ich glaube, es waren 400.000, und zwar im Saldo. Ja. 400.000, also das heißt, wenn 700.000 gehen raus, dann müssen also 1,1 Millionen reinkommen. Wir werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wie noch nie zuvor ein Einwanderungsland werden. Das muss man auch wissen und dafür braucht man ja auch eine Strategie.
Ja, natürlich braucht es eine Strategie dazu. Dazu gehört, übrigens haben wir eingeführt unter Rot-Grün, da lege ich mal sehr viel Wert drauf, weil es ja immer heißt, die Grünen seien so offene Grenzen. Das ist ja Blödsinn, sondern wir wollen eine geregelte Zuwanderung. Zur geregelten Zuwanderung gehört ein Einwanderungsgesetz, wo drin steht, wer einwandern darf, unter welchen Bedingungen, vor allem aber auch, was mit denen passiert, wenn sie hier sind. Also Sprachkurse, damit man die Sprache lernt des Landes, in dem man lebt, wo aber auch Integrationskurse dazugehören, wo man lernt, welche Rolle bei uns die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat, gewaltfreie Erziehung, unser Grundgesetz und alles. Das muss doch völlig klar sein. Aber ich sage jetzt auch mal, die allerwichtigste Aufgabe ist doch, deshalb bin ich in die Politik mal gegangen, dass wir eine Welt haben, wo Menschen dort, wo sie auf die Welt kommen, menschenwürdig leben können, damit sie erst gar nicht darauf angewiesen sind, ihre Heimat zu verlassen, sei es wegen politischer Verfolgung, sei es wegen wirtschaftlichen Problemen, sei es aber auch wegen der Klimakrise, die immer schlimmer wird und dazu führen wird, dass wir Dürren, Ernteausfälle im Regelfall bekommen. Das sind doch alles Gründe, die zeigen, dass wir dringend eine grüne Politik brauchen, dass wir dringend eine Politik brauchen, die eben vorausschauend ist und nicht immer gerade das macht, was gerade der Minimalkonsens in der Politik ist. Und zur AfD will ich nur sagen, die AfD zeigt doch regelmäßig, dass sie nicht in der Lage ist, irgendein Problem zu lösen. Die AfD ist eine Partei, für die sind schlechte Nachrichten für Deutschland, gute Nachrichten für die AfD. Eine solche Partei brauche ich nicht. Wer Honig draus saugt, dass es dem Land schlecht geht, das sind keine Patrioten, es tut mir leid. Und ihre Partner in den USA hat Trump hat doch gezeigt mit Afghanistan. Der hat doch mit den Taliban verhandelt. Mhm. Der hat doch die Regierung dort verraten. Der hat doch den Abzug damals angefangen. Und jetzt tut er so, als ob er nichts damit zu tun hätte. Das zeigt doch, die Fanatiker in der Welt, die verstehen sich untereinander sehr gut. Und wir müssen schauen, dass wir die guten Willens sind. Wir, die an die Menschenrechte glauben. Wir, die an die Zivilisation glauben. Weltweit. Und zwar egal, ob wir Juden, Christen, Muslime, Atheisten sind. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Bilder aus Afghanistan von den Frauen, die nicht unter das Joch der Taliban wollen, zeigen doch, dort haben viele Menschen ähnliche Träume wie wir. Sie träumen davon, dass es ihren Kindern mal besser geht, dass sie eine gute Bildung bekommen, dass sie in Wohlstand aufwachsen. Und vielleicht hilft das Afghanistan-Bild, so schrecklich das ist, uns mal zu zeigen, dass wir uns ähnlicher sind, als wir uns eingestehen wollen. Wir müssen gegen die AfDs, gegen die Fanatiker in der Welt gemeinsam kämpfen und schauen, dass wir diejenigen, die an die liberale Demokratie glauben, immer stärker sind.
Und wir müssen aber trotzdem bei all dem, was Sie sagen, natürlich ein großes Interesse daran haben, dass Menschen zu uns nach Deutschland kommen. Gut ausgebildete Menschen, weil sonst wir angesichts der Babyboomer, die jetzt in Ruhestand gehen, Sie gehören dazu, ich gehöre auch noch dazu, wir sonst irgendwann eine ziemliche Delle haben, nämlich keiner mehr da ist, der die Arbeit machen kann.
Ich sag den AfDlern immer, wenn ich bei einer Veranstaltung oder im Infostand oder wo auch immer angesprochen werde, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, mach jetzt hoch die Tore, kommen mit all ihr Mühseligen und Beladen. Sondern es geht darum, schauen Sie mal, wenn wir alt werden, wer pflegt uns denn da? Wenn wir ins Krankenhaus kommen,
jetzt
wer
schon,
versorgt uns
denn ich da? Sag, jetzt schon
wer sind, macht denn genau, die genau. Arbeiten, die sonst keiner macht?
Und es geht ja nicht, ist es nicht gefährlich, das immer so zu reduzieren auf diese Arbeiten, muss man nicht mal sagen, Leute. Es geht nicht nur darum, es geht auch darum, wer sind die Ärzte künftig? Wer sind die Wissenschaftler? Wer sind die Informatiker? Ja. Und vor allen Dingen, wie kriegt man die her? Ich hatte neulich in diesem Podcast Friedrich Schwandt, den Chef von Statista, der sagt, also wenn es nach ihm gehen würde, müsste in Deutschland eigentlich nur noch Englisch gesprochen werden, weil viele interessante Arbeitskräfte aus anderen Ländern haben eine große Auswahl.
Das ist in großen Unternehmen ja schon so. Ich wäre jetzt nur ein bisschen vorsichtig mit der Aussage. Wir wollen die Leute auch nicht verschrecken. Ich will weiterhin gern Schwäbisch schwätzen und die badischen Nachbarn schwätzen badisch und sie können reden, wie sie wollen. Auch das ist erstmal was den Staat nichts angeht, sondern das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger selber, wie sie reden. Hauptsache sie reden und schweigen sich nicht an. Und in internationalen Unternehmen wird selbstverständlich heute bereits Englisch gesprochen, aber da brauchen die Unternehmen, glaube ich, auch keine Belehrung aus der Politik. Und was die Zuwanderung angeht, die gab es immer, die wird es auch in Zukunft geben. Wichtig ist, dass wir vor allem dafür sorgen, dass wir wissen, wer zu uns kommt, dass wir die Leute erfassen, dass wir sie registrieren, dass wir ihnen helfen, in der Gesellschaft anzukommen. Aber ich sage es nochmals, das Allerwichtigste ist, dass wir dafür sorgen, denn es nützt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt die hochqualifizierten Leute aus der ganzen Welt abwerben, zu uns holen und die Länder damit destabilisieren. Schauen Sie, in vielen afrikanischen Ländern braucht man auch Ingenieure.
Natürlich.
Die brauchen auch gut ausgebildete Leute. Also brauchen wir da auch Partnerschaften und da müssen wir helfen. Und das machen wir vor allem, indem wir Korruption bekämpfen, indem wir despotische Regime bekämpfen, indem wir zum Beispiel nicht Waffen liefern an Regime, die dann benutzen, um Nachbarländer anzugreifen. Denken Sie an Saudi-Arabien und das, was im Jemen passiert. Da wünsche ich mir eine Bundesregierung, die da künftig genauer hinschaut. Und vielleicht das Allerwichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe, wenn Sie eine andere Welt brauchen, dann müssen Sie dringend dafür sorgen, dass die Frauen einen anderen Stellenwert bekommen in der Welt.
Das ist ein gutes Stichwort.
Das heißt, Frauen müssen zuständig werden in vielen Ländern fürs Geld, für die Erziehung, also Entscheidungen treffen. Sie müssen Zugang zu Verhütung bekommen. Und ganz, ganz wichtig, die Frauen müssen an die Macht. Und in vielen Ländern der Welt werden die Frauen, siehe Afghanistan, ausgeschlossen. Und das ist einer der Gründe für Rückständigkeit in der Welt. Das heißt, wenn sie eine andere Welt wollen, muss man die Frauen stärken. Das ist ein ganz entscheidender Hebel.
Das passt gut zu dem, was ein Vorstandsmitglied eines sehr, sehr großen deutschen Unternehmens, der neulich in diesem Podcast war, aber als die Mikros aus waren, dann sagte zu mir, Heider, ist Ihnen eigentlich bewusst, wie sehr alle in der Wirtschaft, wirklich alle in der Wirtschaft und große Teile der Parteien vor allen Dingen eins verhindern wollen, nämlich, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird.
Ja, spannend.
Sicherlich was dran. Ist das, aber was eint die dann? Also wofür hat die Wirtschaft Angst?
Ich glaube nicht, dass es die Wirtschaft ist, sondern es sind Einzelne in der Wirtschaft. Ich glaube, gerade in modernen Management hat man längst erkannt, dass es ja absurd ist, Leute, die qualifiziert sind, nicht auch entsprechend zu fördern. Da tut sich auch langsam was, auch durch den Druck der Politik. Aber es gibt tatsächlich sowas wie eine Furcht vor jungen Frauen, die modern sind, die Karriere wollen. Da gibt's schon auch die alten Netzwerke, die gerne unter sich bleiben wollen.
Ist es eine Angst vor jungen Frauen oder ist es das Gefühl, boah, es kommt für sie zu früh, sie kann es nicht, sie hat die Erfahrung nicht, was kommt da zusammen? Oder ist es
immer unpassend. Ja. Partizipation ist immer unpassend. Aber
empfinden Sie das teilweise?
Sind da sehr selbstbewusst heute und lassen sich da auch nicht mehr zur Seite drängen. Das ist auch gut
so. Olaf Scholz hat gesagt, also ein bisschen empfindet er den Umgang mit Annalena Baerbock auch als frauenfeindlich. Sehen Sie das auch so?
Naja, ich meine, gucken Sie sich die jüngste Kampagne an gegen uns Grüne, da, die da jetzt geschaltet wird. Da ist ja auch viel Geld am Start. Mhm. Da fragt man sich auch, woher kommt das Geld? Also das haben die sich ja nicht wahrscheinlich vom Taschengeld abgespart, sondern offensichtlich gibt es da mächtige Akteure, die Grünen nicht wollen. So ein bisschen verstehe ich es auch. Ich meine, wir sind die einzige Partei, auch im Gegensatz zu Olaf Scholz, die dagegen ist, dass wir die Abhängigkeit von Russland noch mehr verstärken mit Nord Stream 2. Ein furchtbares Projekt, das die Ukraine verrät, die baltischen Staaten verrät und Herrn Putin direkten Zugriff gibt. Wir sind die einzige Partei, die beinhart ist bei Erdogan. Die anderen kuschen alle mit Erdogan. Ich meine, gucken sich Olaf Scholz an mit seiner schiitischen Moschee hier in Hamburg, mit der hier gekuschelt wird. Das gäbe es bei mir nicht. Bei mir wird nicht gekuschelt mit Diktatoren. Bei mir wird nicht gekuschelt mit autoritären Islamisten. Ich will die auch nicht in der Partei. Als ich 10 Jahre Vorsitzender war, habe ich die rausgeworfen. Habe ich gesagt, bei mir in der Partei nicht. Fragen Sie doch mal Herrn Scholz, wie er umgeht mit seinen Islamisten. Fragen Sie ihn mal, wie er umgeht mit seinen türkischen Nationalisten. Da werden beide Augen zugedrückt.
Würden sich dann,
bei Armin Laschet ist es nicht anders.
Würden sich die Reihen der Wirtschaft und viele andere nicht so stark schließen, wenn dann nicht eine junge Frau Kanzlerkandidatin wäre, sondern ein älterer Mann?
Das weiß ich nicht.
Was die Mobilisierung des Gegners angeht, ist das ein Vorteil? Ist es ein Nachteil für die Grünen, dass es jetzt eine junge Frau ist?
Das ist kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil. Viele junge Frauen erkennen sich da ja auch wieder. Und es macht ihnen Hoffnung, dass man eben Dinge verändern kann. Hätte Fahrradkette. Insofern ist es Spekulation. Aber dass natürlich eine Frau an der Spitze manchen Angst macht, zumal eine junge Frau, das ist ja offensichtlich.
Erstaunlich, dass es so polarisiert. Keiner macht sich Gedanken über Laschet und Scholz, oder? Dass ausgerechnet eine junge Frau polarisiert.
Also sagen wir mal so, wenn ich mir jetzt anschaue, das Argument der Erfahrung, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass das unbedingt für den Herausforderer oder für den Spitzenkandidaten der Union gegenwärtig spricht, das Argument. Den Eindruck macht er jetzt wirklich nicht, muss man in aller gebotenen Zurückhaltung und Höflichkeit zu sagen.
Wollen wir nochmal so auf die Schlusskurve kommen, würde ich gerne mit Ihnen über ein Thema sprechen. Das ist jetzt nicht das drängendste Thema, aber eins, was mich irgendwie beschäftigt, weil ich es einerseits wichtig finde und andererseits mich frage, ob es nicht eine intellektuelle Geschichte ist. Es geht um die Frage der MitarbeiterInnen. Also ich persönlich finde auch wichtig, dass man eben beide Formen verwendet, ob man das mit dem Doppelpunkt macht oder nicht. Wir tun das ja auch und wir diskutieren das auch ganz viel mit unseren Lesern und Leserinnen. Und ich stelle aber fest, 70-80% haben dafür überhaupt kein Verständnis und sagen, was macht ihr da? Und ich habe viele Diskussionen jetzt gehabt, wo wir gesagt haben, wissen Sie was, Herr Heider? Das ist eine Diskussion der Intellektuellen, wo ich dachte, ups, damit kann ich ja nicht gemeint sein. Aber ist es nicht ganz falsch? Ich stelle es fest, dass es in vielen, es spielt nur in ganz bestimmten Kreisen eine Rolle und es durchdringt nicht den Rest der Gesellschaft. Und die Wahrnehmung ist, tatsächlich, ich will jetzt nicht Friedrich Merz zitieren, aber nach dem Motto, habt ihr nicht andere Probleme? Ist es so ein intellektuelles Ding, das von oben der Menschheit, den Deutschen aufgedrängt wird, ohne zu registrieren? Das wollen die Leute so auf jeden Fall gar nicht?
Also schauen Sie, ich frage mich das ja auch immer, wenn ich selber eine Pressemitteilung mache oder einen Tweet raushaue oder so. Und ich habe sehr gute Mitarbeiter, die mich da immer darauf hinweisen und macht es so, aber ich nehme es auch niemandem krumm, wenn er es nicht macht. Das kann doch jeder für sich entscheiden. Schauen Sie, ich erwarte nicht, dass alles, was in Berlin diskutiert wird oder an der Hochschule diskutiert wird, an neueste Diskussionen, neueste Erkenntnisse auch jetzt alle eins zu eins nachvollziehen müssen. Was ich allerdings erwarte, ist, dass jeder ein bisschen nachdenkt und überlegt, ob man mit Worten auch Leute ausgrenzt und kränken kann. Da hat sich auch vieles verändert. Ich denke da jetzt an meine Schulzeit, auf die Worte, die ich benutzt habe auf dem Pausenhof. Da Klar. ist manches dabei, was ich heute nicht mehr sagen würde, bevor ich im Nachhinein denke, wie konnten wir nur so.
Gut, Sie haben wahrscheinlich damals, halt so
Kinder
wie ich,
unserer Zeit.
Genau, Sie haben wahrscheinlich wie damals, wie ich gern ein Negerkussbrötchen gegessen.
Zum Beispiel,
so, das war aber, ich gerade. Da, aber genau, da hat man
ja. Zu Recht sagen wir ja. das heute nicht mehr. Klar. Und wahrscheinlich ist es mit einem oder anderen, was wir jetzt gerade da diskutieren, in 10, 20 Jahren genauso, dass die Generation damit aufwächst. Aber daraus jetzt einen Vorwurf abzuleiten an Ältere, das halte ich für Quatsch.
Genau.
Also da finde ich auch, da tut uns ein bisschen Gelassenheit gut, dass wir einfach die Vielfalt, die wir einfordern, auch da zulassen. Dann ist es eben so, dass die einen so schreiben, die anderen so schreiben. Solange wir uns verstehen, ist doch alles okay. Wichtig ist, dass wir weder absichtsvoll noch ohne Absicht Leute ausgrenzen. Genau. Das ist doch, glaube ich, entscheidend, dass wir da sensibel sind und aufpassen, wie das die Leute dann nachher ausdrucken, ob sie ein großes I nehmen, ob sie ein Sternchen nehmen, ob sie eine Leerzeile machen mit Unterstrich oder wie auch immer. Lass 1000 Blüten blühen.
Man sieht es aber, wie das Menschen verunsichert an einem Text, den neulich eine junge Kollegin geschrieben hat. Und sie schrieb dann von einer Frau, die ihren Mann verloren hatte und schrieb dann die Witwerin. Die Witwerin, schon klar, dass es die Witwe heißen muss, aber das ist irgendwie so, da frage ich mich jetzt, was bedeutet das für Menschen, die nach Deutschland kommen, die mit der deutschen Sprache aufwachsen? Das macht diese deutsche Sprache, die eh schon schwierig ist, ja noch schwieriger, wenn du sagst, was ist jetzt Mitarbeiter Doppelpunkt innen?
Das muss man, mir aber jetzt oder? Als jemand, der die deutsche Sprache einigermaßen beherrscht, aber aufgewachsen ist ja in einer Zeit, wo gerade meine Eltern noch Deutsch mühsam lernen mussten, nicht das größte Problem zu sein. Da ist es der, die das, glaube ich, das anspruchsvollere Fall, wenn man eine Sprache ursprünglich spricht, wo es gar keine Artikel
gibt.
Das stimmt. Das erstmal zu erklären, was ist weiblich, was ist männlich, was ist sächlich. Ich sage Ihnen, das ist nicht ohne. Und ich habe das ja oft probiert bei meinen Eltern und bei anderen aus der ersten Generation. Aber nochmal, um das zu sagen, ich finde, da tut uns allen ein bisschen mehr Gelassenheit in der Gesellschaft ganz gut. Ich kann doch Dinge, die ich für mich entscheide, nicht abstrahieren auf alle und sagen, du musst es auch
so. Manche versuchen es aber.
Sondern lass doch die Leute selber zu ihren Erkenntnissen kommen. Wichtig ist, es gibt bestimmte Worte, die sollte man nicht benutzen. Ja. Dazu gehört zum Beispiel das N-Wort. Das ist doch völlig klar, da sollte es mittlerweile einen Konsens geben. Da gibt es ja auch welche, die das bewusst machen, als sogenannten Tabubruch und in Wirklichkeit einfach Rassisten sind und dadurch ihren Rassismus zum Besten geben. Da soll es keine Diskussion drüber geben. Bei anderen Dingen ist es, glaube ich, auch eine Frage der Zeit, wo sich manches rauskristallisiert. Ich habe keine Ahnung, wie wir in 10 Jahren über diese Dinge entscheiden werden. Das wird dann die Generation meiner Kinder, ihrer Kinder, der Kinder, der Zuhörer entscheiden. Und da wird sie wahrscheinlich auch einen Konsens
Zuhörerinnen.
Zuhörerinnen, danke, sehr gut.
Aber sag mal, mir fällt noch
ein. Die werden das dann, da wird es dann auch einen Konsens geben und das wird gut so sein.
Sehr gut. Letzte Frage, die ich allen stelle. Olaf Scholz hat sie wie folgt beantwortet, Bundeskanzleramt. Die Frage ist, wenn ich Sie nächstes Jahr einladen möchte, um diese Zeit, wohin schicke ich die Einladung? Ich mache es postalisch. Was würden Sie sagen?
Ey? Also, wenn Sie nach Stuttgart schicken, sind Sie nie falsch.
Geht das, ist es Cem Özdemir Stuttgart? Kommt immer an?
Das kommt immer an. Cem Özdemir Stuttgart kommt ganz sicher an. Es gibt viele Özdemirs, aber Cem Özdemir gibt es nicht so viele.
Vielen Dank.
Bitte.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.